Deutschlandfunk Kultur.
Das Logo für die aktuelle Saison ist schlicht. Die Großbuchstaben RSB, also Rundfunksinfonieorchester Berlin, stehen da neben der 100. Und dazu noch die Zahlen 1923 und 2023. Ganz klar, dieses Orchester ist Zeuge eines Jahrhunderts, des Jahrhunderts des Radios. Und das bedeutet musizieren für das Radio von Anbeginn. Denn das RSB war ja auch örtlich am nahesten der ersten Funkstunde. Die Funkstunde wurde aus dem sogenannten Voxhaus am Potsdamer Platz mitten in Berlin ausgestrahlt für eine Stunde. Das RSB sieht in dieser ersten Radioausstrahlung auch den Gründungsfunken seines Orchesters. Steffen Georgi, Dramaturg des Orchesters.
Wir sind immer ein bisschen in einem freundschaftlichen Clinch mit Leipzig. Weil dort wird gesagt, wir sind das erste Rundfunkorchester Deutschlands. Wenn man das Gründungsdatum des Orchesters nimmt, wird das wahrscheinlich so sein. Nur es ist so, dass in Berlin der Rundfunk früher war. Nämlich am 29. Oktober 1923 gab es die erste Sendung. In Leipzig erst ein halbes Jahr später. Man konnte ja nicht ahnen, dass das funktioniert, dass das auch angenommen wird. Am ersten Abend haben genau 253 Hörer offiziell zugehört. Bereits ein halbes Jahr später waren es 100.000, allein in Berlin. Ein solcher Boom setzte sich natürlich auch finanziell plötzlich ganz anders um. Man konnte aufgrund einer solchen hohen Zahl von Hörern überhaupt erstmal darüber nachdenken, sich auch ein eigenes Orchester zu leisten. Das konnte am 29. Oktober noch niemand wissen.
Zahlende Rundfunknutzer hörten also schon in der ersten Funkstunde Musiker, die Lust auf dieses Neuland hatten. Sie spielten, wir würden heute sagen, auf Honorarbasis vor den Mikrofonen. Und aus ihnen erwuchs dann später ein großes Rundfunkensemble. Daraus wurde im Laufe eines Jahrhunderts das Rundfunksinfonieorchester Berlin. Musizieren für das Radio, so heißt der Band zum Jubiläum, das das RSB herausgegeben hat. Gut 200 Seiten für Schlaglichter auf das Rundfunkjahrhundert und die eigene Geschichte. Für wen eigentlich?
Es gibt sehr viele Menschen, ich merke das bei meinen Konzerteinführungen, die kommen auf mich zu und sagen, was sie da gerade erzählt haben, kann man das auch irgendwo nachlesen? Und wir haben sowas nicht bisher. Und 100 Jahre sind natürlich ein guter Anlass, um wirklich mal eine Zäsur zu machen und sich zu besinnen und zu sagen, wer sind wir eigentlich, wo kommen wir her und wo gehen wir hin?
Denn die Orchestergeschichte hat viel mit deutscher Geschichte, mit Berliner Geschichte zu tun. Von den wilden, kreativen 20er Jahren über die Zeit vor und nach dem Zweiten Weltkrieg, gefolgt von einem geteilten und einem wiedervereinten Deutschland. Klar war von Anfang an, ein chronologisches Abschreiten der einzelnen Jahre wäre möglich, doch ob der Materialfülle kaum zu fassen. Inspirierender war ein anderer Zugang, den Steffen Georgi mit Musikwissenschaftskollegen und Studierenden eingeschlagen hat. Denn das Buch ist das Resultat einer großen Kooperation mit der Hochschule für Musik und Theater in Rostock und der Humboldt-Universität Berlin. Für etliche Semester haben sie zum Orchester geforscht, zum Beispiel?
Wir haben gemeinsam Tage im Deutschen Rundfunkarchiv in Potsdam-Babelsberg verbracht. Wir haben dort zu 20 wirklich gesessen und Dokumente ausgewertet, Hörbeispiele gehört und Ideen entwickelt, auch richtige Konferenzen dort abgehalten, wie wir dieses Buch gestaltet werden lassen könnten.
Nun hat es ein Vorwort und 10 Kapitel, geschrieben von unterschiedlichen Autoren. Zu Beginn startet Friederike Wissmann mit einem Blick Richtung Radio-Utopien und Rundfunkkompositionen in den späten 1920er Jahren. Hier zeigt sie, ab Stunde 1 hatte die Musik einen Balanceakt zu vollziehen. Zum einen hat sie, und das bis heute eine wichtige Funktion, das Nebenbeihören. Hier braucht man Gefälligkeit und schlichte Form. Andererseits ist gerade die Musik im Radio ein großes Experimentierfeld, auf dem sich Komponisten wie Kurt Weill, Paul Hindemith und Hans Eisler bewegten. Und ein dritter Faktor spielte schon immer mit. Neben dem ganzen Neuen in der neuen Musik, in dem neuen Medium, spiegelte das Radio auch das traditionelle, althergebrachte Konzert- und Opernleben mit Live-Übertragungen wider. Aber man hat auch Opernwerke radiotauglich umgearbeitet für die sogenannten Sendespielbühnen. Diese stellt Katharina Sophie Distel in ihrem Kapitel Inszenierungen für das Ohr vor. Hier liegen die Wurzeln des Hörspiels, denn der Musik wurden extra Geräusche hinzugefügt, die Opern wurden auf das Wesentliche verknappt und man achtete sehr genau darauf, dass sich die Stimmen sehr stark unterscheiden, um den Figuren gut folgen zu können. Das Rundfunk-Symphonieorchester Berlin hatte bisher über 10 Chefdirigenten, darunter so große Namen wie Eugen Jochum oder Sergio Celibidache. Stellvertretend ist ein Dirigent in den Fokus gerückt, Hermann Abendroth. Ein Kapitel von Jonathan Jäger.
Abendroth ist ein Künstler gewesen, der sowohl vor dem Krieg als auch nach dem Krieg auf wundersame Weise seinen Platz gefunden hat. Aber es ist darüber hinaus auch ein Dirigent, der eine menschliche Qualität hatte, die ihn prädestiniert hat, trocken unter dem Regen durchzukommen, so würde ich das mal sagen. Aber er hat eine Integrität sich bewahrt, glaube ich, über die Wechsel der gesellschaftspolitischen Hintergründe hinweg, die ihn wirklich auszeichnen und die ihn auch in die Lage versetzt haben, nach dem Zweiten Weltkrieg an mehreren Stellen, unter anderem in Leipzig beim Rundfunksymphonieorchester, aber eben auch bei der Staatskapelle in Weimar tätig zu sein. Er hat aber auch in Moskau dirigiert, er hat in Westdeutschland dirigiert, er hat in England dirigiert, in den USA dirigiert. Er war ein wirklich internationaler deutscher Dirigent.
In weiteren Kapiteln des Bandes stehen 2 Komponisten im Mittelpunkt. Einmal Beethoven und Wagner.
Wir haben am Anfang gedacht, wir müssen das ganze Buch auf Kurt Weill und Paul Hinde mit aufbauen. Es gab aber Studenten, die gesagt haben, also uns fasziniert diese Beethoven-Tradition. Und eines der Kapitel dreht sich ja explizit um die Verwendung von beethovenscher Musik zu ganz besonderen, herausgehobenen Festgelegenheiten. Marie-Louise Voss hat das geschrieben.
Auch Richard Wagner ist für das RSB eine zentrale Figur. Seine Musik ist eng mit der Grundsteinlegung des Hauses des Rundfunks verbunden. Eine der vielen Heimstätten des Orchesters bzw. der Orchestervorgänger. Arne Stolberg hat das in seinem Kapitel Radio Repräsentationsmusik aufgegriffen.
Dieses Haus des Rundfunks wurde erbaut ohne internationales Vorbild. Und insofern war die Grundsteinlegung tatsächlich ein Meilenstein in der Orchestergeschichte. Am 29. Mai 1929 hat das damals schon existierende Funkorchester Berlin unter der Leitung von Bruno Seidler-Winkler bei dieser Grundsteinlegung spielt. Und es gibt natürlich Fotos. Und insofern war es für Arne Stolberg ein Initial zu sagen, die haben da das Meistersinger-Vorspiel gespielt. Ja, warum eigentlich? Und was hat das Meistersinger-Vorspiel vielleicht dann auch später in der Geschichte des Orchesters für eine Rolle gespielt?
Ein weiteres Kapitel stammt von Maria Rinnerthaler. Sie hat über das Selbst- und Fremdbild des Orchesters in der DDR geforscht und geschrieben.
Maria Rinnerthal hat gesagt, ich bin Österreicherin, ich darf das mal von außen sehen. Ich gehöre weder zur DDR noch zur Bundesrepublik, auch nicht zum Nachkriegsdeutschland und schon gar nicht zum Vorkriegsdeutschland. Und sie hat versucht, Dokumente zu sammeln, um einmal aufzuzeigen, wie war denn die Selbstwahrnehmung des Orchesters, auch natürlich im Umfeld seiner institutionellen Einbindung, und wie war die Fremdwahrnehmung, damit meint sie die Wahrnehmung durch Kritiker, durch Zeitungen, durch Veranstalter in den jeweiligen Ländern, wo das Orchester dann zu Gast war.
Und das dokumentiert sie mit polnischen und britischen Kritiken. Ganz zum Schluss kommt im Band der aktuelle Chefdirigent Wladimir Jurowski in einem Interview zu Wort, das Martina Brandorf geführt hat. Seine Forderung, so Dramaturg Steffen Georgi,
er würde sich wünschen, und das finde ich also eine ganz wichtige Botschaft, die ich schon mal vorwegnehmen kann, dass zeitgenössische Musik kein Nischendasein führt. Das hat sie im Grunde nie getan in der Vergangenheit, in der Musikgeschichte. Was ist einfacher, als mit etwas Neuem neugierig zu machen? Und insofern ist das eine große Aufgabe, aber auch eine Herausforderung, die auch mal daneben gehen kann.
Musizieren fürs Radio ist ein Band, der Lust auf Geschichte macht, auf die Geschichte des Radios von Berlin und na klar die Geschichte des Rundfunksymphonieorchesters Berlin. Und bald wird dieses Buch noch von einer digitalen Ausstellung ergänzt, ab Oktober auf der Homepage des Orchesters.